Guten Morgen.
Wir haben schon gehört, der Advent geht so langsam zu Ende, denn am kommenden Samstag ist schon Heiligabend. Frische Früchte im Advent habe ich diese Predigt überschrieben. Ich habe mir frische Früchte mitgebracht. Ich stamme noch aus einer Zeit, in der solche Früchte wie diese, die ich hier in der Hand habe, hauptsächlich zu dieser Jahreszeit erhältlich waren und nicht das ganze Jahr hindurch. Deswegen verbinde ich mit Mandarinen, Clementinen oder wie sie sonst heißen mögen, so genau kenne ich mich da in den Unterschieden nicht aus, einfach auch die Adventszeit. Und ich esse das Zeug auch ganz gerne, auch wenn es einen weiten Weg hinter sich hat. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt vielleicht doch ein bisschen deinig werden könnte. Aber keine Angst, ihr werdet auch nicht zu kurz kommen. Ich habe da noch so einiges versteckt. Nicht, dass ihr es nachher suchen müsst, aber ich bereite euch schon mal innerlich darauf vor. Es geht heute um Früchte. Allerdings nicht um solche Früchte wie die, die ich hier gerade verspeise, sondern es geht um ganz andere Früchte. Und von diesen Früchten spricht jemand, der beim ersten Advent, beim ersten Kommen Jesu, einer war, der ankündigte. Wir kennen ihn als Johannes. Nicht der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, sondern der, den man Johannes den Täufer nennt. Er war eine ziemlich merkwürdige Gestalt. Es wird erzählt, dass seinem Vater, einem jüdischen Priester, ein Engel erschienen war, der seine Geburt ankündigte und merkwürdige Sachen über ihn erzählte. So hieß es zum Beispiel, Lukas erzählt das im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, das war so der populärste Prophet des Alten Testamentes, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. So erzählt Lukas das. Johannes war mit Jesus verwandt. Maria, als sie mit Jesus schwanger war, besuchte ihre Verwandte Elisabeth, die da auch mit dem Johannes gerade schwanger war. Vor seinem öffentlichen Auftreten lebte Johannes circa 34 Jahre circa 34 Jahre war er alt und er lebte vorher eine ganze Weile in der Wüste, nicht 34 Jahre. Aber eine ganze Weile. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren. Also nicht so ein vornehmen Kamelhaarmantel, wie man ihn heute manchmal noch bekommt, sondern so richtig so ein Fell. Wie es Büßende und Arme damals trugen. Mit einem ledernen Gürtel, wie ihn der alttestamentliche Prophet Elia getragen hatte. Er ernährte sich von Heuschrecken und von wildem Honig. Also, wenn man so einem begegnet, heute, und ich glaube, damals war es nicht viel anders, dann würde man denken, schon ein bisschen ein komischer Vogel, ein Exot, ein sehr spezieller Typ. Er ging auch nicht zu den Menschen, sondern sie kamen zu ihm aus Jerusalem, ganz Judäa und der Jordan-Gegend, so erzählt Matthäus das. Also ein ziemliches Einzugsgebiet für eine Zeit ohne öffentliche Verkehrsmittel. Er fand offenbar ein breites Echo. Das zeigte aber auch, dass sehr viele Menschen damit rechneten, dass der Messias bald kommen würde. Johannes war der, der ihn ankündigte. Da wird im Lukas-Evangelium im dritten Kapitel erzählt, es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis Lysianias in Abilene, hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, ach hast du schon, Moment, jetzt müssen wir zurück. So, da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, der soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Lukas beginnt damit, dass er die Zeit nennt, in der das geschah. Er datiert sie quasi mit den Aussagen, der war da König und der war der Statthalter und so weiter. Seine Angaben scheinen sorgfältig und zeigen seine gewissenhafte Arbeit. Er erzählt uns von Johannes, der von den Leuten dann den Beinamen der Täufer bekam, was ja übrigens im Griechischen mit Baptist wiedergegeben wird. Ein typischer Name, wenn ich in Frankreich bin, dann höre ich immer wieder und begegne Menschen, die heißen Jean-Baptiste. Wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, heißt das Johannes der Täufer. Das ist da ein ganz gängiger Name. Ganz ausführlich erklärt Lukas die zeitlichen Zusammenhänge. So hat er es auch dem Empfänger des Lukas-Evangeliums, einem gewissen Theophilus, versprochen. Wir gehen davon aus, dass das Ereignis so in der Zeit der Jahre 27 bis 29 unserer Zeitrechnung war. Vers 2 heißt wörtlich, über Johannes ausgesagt, das Wort Gottes geschah an ihm oder es begegnete ihm. Vielleicht würden wir heute sagen, es berührte ihn. So ist das nämlich, wenn ein Mensch Gott an sich heranlässt. Dann nimmt er nicht mehr nur Wissen in sich auf, sondern er wird verändert. Und da sind wir schon mittendrin. Johannes war ein Mensch, der von Gott berührt worden war, der Veränderung an sich erfahren hatte und der dann auch anderen diese Veränderung prägte. Lukas sieht Johannes den Täufer und das Geschehen um ihn als Erfüllung der Worte des Propheten Jesaja. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Dieser Johannes, der die Stimme in der Wüste sein sollte, tauft Menschen. Menschen, die der Meinung waren, dass ihr Leben in Ordnung kommen müsse. Das war keine christliche Taufe in diesem Sinn. Es war eine Waschung im Sinne des israelitischen Glaubens. Im Altertum wurden solche Waschungen immer in einem Fluss durchgeführt, später in sogenannten Mikwen, das heißt Sammlung des Wassers, Bassins, in die ein bestimmter Anteil an fließendem Wasser eingespeist werden musste. Es war also wichtig, dass da Leben war und das Ganze nicht einfach eine stagnierende Geschichte war. Bis heute ist es so, dass im traditionellen oder im orthodoxen Judentum diejenigen, die sich dem Judentum zuwenden, von ihrem alten Leben reinigen müssen in einem symbolischen Bad in der Mikwe und rituell dadurch gereinigt werden. Zur Wiederherstellung ihrer rituellen Unversehrtheit mussten sich Menschen gründlich reinigen, um dann abschließend gänzlich in lebendigem, das heißt fließendem Wasser unterzutauchen. Wasser spielt in der Tora, den fünf Büchern Mose, eine ganz wichtige Rolle. Johannes führt diese Waschungen zur Vorbereitung des Kommens des Messias oder anders gesagt zur Vorbereitung des Kommens Jesu, der ihm dann auch begegnet, das wird später erzählt durch. So wird dann auch wenige Zeilen danach erzählt, wie auch Jesus sich von ihm taufen ließ und Gott ihn inmitten der Menschenmenge seinen Sohn nannte. Das war quasi der Dienstantritt Jesu des Messias. Die Schüler des Johannes, Paulus traf auf eine Gruppe von ihnen in der Stadt Ephesus, ließen sich christlich taufen, als sie durch Paulus von der Auferstehung Jesu und von Pfingsten gehört hatten. Sie wussten, das war durch die Waschungen des Johannes nicht geschehen, das war eine andere Zeit. Christliche Taufe hat etwas mit der direkten Verknüpfung zu Jesus und seiner Gemeinde zu tun. Hier ging es aber erst einmal um Vergebung und Abkehr von einem Verhalten, durch das Gottes Werte ignoriert worden waren. Wenden wir uns erst einmal der Prophetie zu. Die steht da schon eine Weile, habe ich den Eindruck. Nicht nur warten, sondern handeln ist das, wozu Johannes einlädt. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgeführt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Am Montag und am Mittwoch in dieser Woche läuft auf irgendeinem Fernsehsender, ich weiß gar nicht mehr welcher, ein Film über die Entstehung des Gotthardtunnels. Das hat lange gedauert und jetzt haben wir sogar einen 57 Kilometer langen Bahntunnel durch den Gotthard. Jahre, Jahrzehnte hat das gedauert, bis alles fertig geworden ist. Das, was hier geschildert wird, ist von seinem wörtlichen Klang her eine Sache, die in einer Zeit ohne die technische Ausrüstung des 20. und 21. Jahrhunderts praktisch undenkbar war, unmöglich zu erfüllen. Eine bildhafte orientalische Sprache, die ausdrückt, dass das Kommen des Herrn und seines Reiches auch etwas mit uns zu tun hat. Johannes, die Stimme in der Wüste, war, so hatte Lukas das vorher deutlich gemacht, berührt worden von Gott. Wie gibt er das weiter, was er erfahren hat? Er macht deutlich, dass derjenige, der wirklich zu Gott umkehrt, sich nicht aus der Welt und dem Weltgeschehen einfach zurückziehen kann. Im Gegenteil, eine echte Umkehr, so macht er klar, zeigt sich daran, dass man eine Aufgabe wahrnimmt. Sicherlich gibt es dabei immer zwei Seiten. Das ist die Schwierigkeit der Kommunikation. Die Schwierigkeit zum Beispiel auch einer Predigt. Da hat man immer ganz unterschiedliche Menschen vor sich, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise hören. Immer wenn es sich um Arbeit und Handeln geht, dann sehe ich so zwei Extreme vor mir. Natürlich nenne ich jetzt nicht irgendwelche Namen und natürlich gibt's die auch in unserer Gemeinde gar nicht, aber es gibt so zwei Haltungen, wo ich weiß, die hören solche Sachen ganz unterschiedlich. Da sind auf der einen Seite die mit ganzer Kraft und manchmal auch weit über diese ganze Kraft hinaus Einsatz für Gott zeigen. Manchmal mit der irrationalen Haltung, dass es ohne sie keinesfalls geht, dass Gott niemand anderen begaben kann als sie und deswegen die Rettung der Welt ihre ureigenste Aufgabe ist. Menschen, die sich nie Ruhe gönnen und denen man manchmal sanft beibringen muss, dass Gott auch einen Ruhetag geschaffen hat, damit man zur Ruhe kommt. Man selber, nicht nur die anderen. Aber dann gibt es auch diejenigen, wie gesagt, ich spreche von Extremen, die gar nicht wahrnehmen, dass auch sie gemeint sein könnten, wenn die Aufforderung erschallt, bereitet dem Herrn den Weg. Das evangelische Priestertum aller Gläubigen, ohne dass Kirche und Gemeinde, übrigens auch die katholische, nicht geht, hat mit ihnen überhaupt nichts zu tun. Dafür gibt es ja diejenigen, die man gewählt hat oder die man selber oder andere bezahlen. Die einen Extremen hören dann, oh, ich muss noch mehr tun. Und die anderen kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass das auch nur im Geringsten irgendetwas mit ihnen zu tun haben könnte. Beschäftigen wir uns aber erst einmal mit dem, was in dieser Prophetie, die über Johannes den Täufer ausgesagt wurde und das, was er den Menschen beibrachte, ausgesagt wurde, zum Tragen kommt. Bereitet dem Herrn den Weg. Das klingt anders als die Mentalität mancher Christen. Wie oft habe ich gehört, auch der Herr wird es schon richten. Bei vielen Christen bürgerte sich seit dem 18. Jahrhundert, zumindest hier in Deutschland, die Vorstellung ein, Christen seien dazu berufen, die Stillen im Lande zu sein. So nannten sich sogar manche in dieser Zeit, die Stillen im Lande. Die Stillen im Lande, das heißt ja, die halten die Klappe. Die ziehen sich zurück in ihre ganz persönliche Frömmigkeit, man nannte sich dann auch Pietisten und man hielt den Mund. Man begehrte nicht auf und ertrug, nicht alle dankbarerweise, aber viele von ihnen. Die, die sich nicht einmischen, die den Mund halten und glücklich sind, wenn sie in aller Ruhe ihre Gottesdienste und Hauskreise erleben können. Johannes macht deutlich, echte Frömmigkeit geschieht nicht in geschlossenen Räumen, zurückgezogen von der Welt. Christlicher Glaube ist keine Privatsache, sondern gehört an die Öffentlichkeit. Vielleicht müssen das manchmal auch die Mitarbeiter unseres Deutschen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge begreifen, die meinen, ein zum christlichen Glauben konvertierter Moslem könne ja gefahrlos in ein islamisches Herkunftsland zurückkehren, denn er kann ja da den Mund halten. Er muss ja anderen nicht erzählen, dass er Christ ist. Deswegen werden in diesen Tagen nicht nur Kriminelle, sondern auch ein ganzer Teil konvertierter Christen wieder abgeschoben in ihre Heimat, damit sie dort an einem Kran aufgehängt werden können oder sonst wie umgebracht werden können. Christlicher Glaube ist ja Privatsache und den muss man nicht erzählen. Wer so denkt, der hat nicht verstanden, was ein Urelement christlichen Glaubens ist. Den Mund halten geht nicht, wenn man richtig glaubt. Natürlich müssen Menschen in solchen Situationen lernen, wo sie ihn aufmachen können und wo nicht. Aber Privatsache kann Glaube nie sein. Gelebter christlicher Glaube ist nicht eine ausschließlich nach innen gekehrte Spiritualität. Er hat die Kraft und das Ziel, die Welt zu verändern. Das Ziel einer gelebten Umkehr ist nicht das Praktizieren einer Spiritualität hinter geschlossenen Türen. Das Ziel benennt Johannes, wenn er sagt, und die ganze Welt wird das Heil sehen. Alles Fleisch wird das Heil schauen, so könnte man das auch übersetzen, so in dieser Prophetie. Es geht gar nicht darum, den Glauben an Gott für sich selbst zu leben. Wer das tut, verfehlt nicht nur ein bisschen Gottes Plan für sein Leben, sondern er lebt im Gegensatz zu Gottes Willen. Ich fand das schön, als Klaus Löbner in seiner Einleitung erzählte, dass er, ich meine, du hättest das gesagt, dass er das Geschenkpapier ja schon hat. Richtig. Das habe ich jetzt auch. Ja, das ist das Geschenkpapier. Darum geht's aber nicht. Die Menschen, die da kamen, die sagten, ja, kehren wir mal um. Schön, Johannes, ich lasse mich mal auch reinwaschen, alles ist gut. Abraham ist mein Vater, von ihm stamme ich ab, alles ist gut. Die hatten das Geschenkpapier. Johannes aber spricht von dem, was drin ist, was man essen kann, was etwas bringt, was in einem gewissen Sinne Veränderung schafft, denn in dem Falle sind da auch Vitamine drin. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Jetzt kommt da mal nix. Nö, da fehlt auch was. Lassen wir's. Ich lese es einfach. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist, und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt, und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes stellt nicht die Taufbereitschaft der Menschen in Frage, wohl aber ihre Berufung auf die Abstammung von Abraham, die sie als Privileg ansahen, das ihnen im Gegensatz zu anderen Menschen das Heil garantierte. Damit traf er wohl einen ganz empfindlichen Punkt. Nach einem zeitgenössischen rabbinischen Text, also der jüdischen Theologen, sitzt Abraham vor dem Höllentor. Er prüft die Kinder Israels, ob sie auch beschnitten sind und die Gebote gehalten haben. Wenn sie nicht den nötigen Grad an Heiligkeit haben, dann lässt er bei den Männlichen, die beschnitten waren, die Vorhaut wieder wachsen und schickt sie anschließend in die Hölle. Denn ein Beschnittener kann nicht verdammt werden. So dachten viele. Das steht nicht in der Bibel, aber das war eine Glaubensüberzeugung, die viele dieser Menschen hatten. Diese falsche Sicherheit greift Johannes an. Nein, eure Abstammung macht euch nicht zu Menschen, die so leben, wie es Gott gefällt. Und dann kam die verständliche Frage der Menschen, jetzt muss ich doch mal gucken, ja, was sollen wir denn eigentlich nun tun? Die Menschen, die zu Johannes kamen, hatten ein religiös geprägtes Umfeld. Dazu gehörten ganz spezielle Gruppen, die teilweise auch im Neuen Testament erwähnt werden. Zum Beispiel die Paruschim, die Reinen. Pharisäer heißen sie in unseren deutschen Bibelausgaben, und einige andere Gruppen, die meinten, sie stellen so eine Art heiligen Rest dar, eine Gruppe von besonders Erwählten. Die Pharisäer hatten um ihre Leute herum einen mehrfachen Zaun gebaut, also nicht im buchstäblichen Sinne, aber um sie zu schützen vor bösen Einflüssen. Nicht nur klar erkennbare biblische Werte wie die 10 Gebote waren ihnen wichtig, vielmehr wurde für sie bedeutsam. Viel mehr Grenzen wurden aufgezäumt. Jesus spricht das einmal an, und wenn er sagt, ihr gebt, zahlt sogar den 1/10 von Küchenkräutern, die ihr einkauft. Es gab keinen Spielraum. Alles wurde detailliert geregelt. Johannes redet die Menschen, die zu ihm kommen, als Schlangenbrut an. Das passt ja zu seinem ganzen Auftreten, wie er da so lebte. Er glaubt nicht an einen heiligen Rest. Alle sind vom Bösen beeinflusst. Aber er macht auch deutlich, ihr könnt alle kommen, ihr Schlangenbrut. Ihr könnt umkehren, aber dann bitte richtig. Das zeigt sich an einem veränderten Verhalten, an guten Früchten. Berührt von Gott, für Johannes bedeutet das, ich lebe anders. 3 Gruppen werden genannt, die sich an Johannes mit dieser Frage wenden. Und es ist gut, dass sie das tun. Fragen hilft. Es vermeidet nämlich Missverständnisse, womit wir wieder bei der anfangs angesprochenen Kommunikation wären. Man kann immer etwas missverstehen. Da, wo jemand zu einer Gruppe von Menschen spricht, wird er immer unterschiedlich gehört werden. Und dann kann es gut sein, einfach nochmal nachzufragen. Das tun die Menschen. Die erste Frage kommt aus der breiten Masse. Batterie ist wahrscheinlich leer. Danke, Jupp. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer 2 Hemden hat, soll dem 1 geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Ich nehme mal an, dass es den meisten von euch ähnlich geht wie mir. Ich habe mehr als 2 Hemden oder T-Shirts oder was auch immer. Sogar mehr als 3, um ganz ehrlich zu sein. Aber darum geht es gar nicht. Ich glaube, hier steckt ein Prinzip hinter. Wer umkehrt, weil er für Gott bereit sein will, soll nicht mehr nur sich selbst sehen. Im Alten Testament gab es die Situation, dass das Gottesvolk seine ganze Kraft in das eigene Haus steckte und den Tempel Gottes dabei erstmal vergaß. Wer sich nur um sich selbst dreht, der vereinsamt. und ist dann wahrscheinlich ständig mit einem ziemlich verbitterten Menschen, nämlich mit sich selbst, zusammen. Wie in der Endzeitrede Jesu, zum Beispiel in Matthäus 24 und 25, verweist er auf die Hilfe für den bedürftigen Nächsten. In anderen Worten, hört auf, euch in den Mittelpunkt zu stellen. Nehmt doch auch die anderen Menschen um euch herum wahr. Und nehmt sie nicht nur wahr, sondern seht ihre Bedürfnisse und kümmert euch. Behaltet nicht alles, was ihr habt, sondern gebt ab. Was Johannes hier beispielhaft nennt, 50% des Besitzes, zumindest des Hemdenbesitzes, das kann sicherlich nicht zu einem Gesetz erhoben werden. Es geht aber deutlich über das hinaus, was in den großen Kirchen Deutschlands an Kirchensteuer gezahlt wird und sollte uns zum Nachdenken anregen. Wir zahlen ja keine Kirchensteuer. Wir dürfen auch mehr geben für den Bau des Reiches Gottes. Das sind Früchte der Umkehr, die zählen. Gib ab. Nimm wahr, wo in deiner Nähe Menschen sind, die deine Hilfe brauchen. Das war, was erstmal so alle wissen wollten. Jetzt kamen aber zwei, die wollten es noch ein kleines bisschen konkreter haben. Jupp, ich nehme an, dass die Batterie immer noch leer ist, bitte dich also einfach weiter zu klicken. Da kamen dann nämlich die Zolleinnehmer und die fragten: Meister, was sollen wir tun? Und Johannes erwiderte: Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und dann kamen noch andere, die machen wir auch gleich, nämlich die Soldaten. Die fragten auch, was sollen wir tun? Und er antwortete: Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Für diese beiden Gruppen waren das existenzielle Fragen. Denn bei anderen religiösen Gemeinschaften innerhalb des Judentums dieser Zeit, wie den Pharisäern, war klar, was geantwortet werden müsste. Ihr müsst natürlich euren Beruf aufgeben. Ein gottesfürchtiger Mensch kann nicht Zöllner sein und er kann auch nicht Soldat im Namen Roms sein. Die Antwort Johannes des Täufers verweist nicht auf das jüdische Gesetz, nicht auf den Ritus, nicht auf die Waschungen. Das alles sind äußerliche Dinge. Wie das im Einzelnen aussieht, ist individuell. Er fängt nicht wie die Pharisäer an, Schutzzäune um sie herum zu bauen, dass da bloß nichts schief geht. Er regelt ihren Lebenswandel nicht bis ins letzte Detail, wie die Pharisäer das taten. Hier erleben wir die Vorbereitung auf das Kommen des Herrn von einer anderen Seite. Sie besteht nicht im privaten Rückzug in die Abschottung. Sie besteht nicht aus einem blinden Aktivismus, der Regeln aufstellt und deren Halten in den Mittelpunkt stellt, sondern es wird Raum gelassen für eine eigenständige Persönlichkeit und persönlich gelebte Frömmigkeit. Johannes geht auf die Fragen derjenigen ein, die von den Frommen dieser Zeit von vornherein abgelehnt wurden. Sie galten als Kollaborateure der Feinde Israels. Sie galten als vom Heil ausgeschlossen. Die Zöllner zwingt Johannes anders als die Pharisäer nicht dazu, ihren Beruf aufzugeben. Er sagt ihnen nur, sie sollen Menschen nicht überfordern und sich an die festgelegten Sätze halten, was sie in der Regel nicht taten. Die Söldner, wahrscheinlich Leute aus der Truppe des Herodes Antipas, des von den Römern eingesetzten Königs, keine Juden. Die Menschen, die zu Johannes strömten, gingen über den Bereich des Judentums hinaus. Es waren auch solche dabei, die für die frommen Pharisäer wegen ihres Berufes als Sünder galten, eben diese Söldner. Anders als bei den Pharisäern wird auch hier nicht verlangt, dass sie sich einer bestimmten Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes unterwerfen. Sie sollten ihren eigenen Weg finden, ihre eigene, ihnen gemäße Frömmigkeit entwickeln. Johannes erlaubt ihnen einen Spielraum, den sie haben. Wissenschaftler mehrerer renommierter Universitäten haben sich im Jahr 2011 zusammengetan, um zu untersuchen, wie es sich auf das Spielverhalten von Kindern auswirkt, wenn Erwachsene eingreifen. Zwei Gruppen von Kindern im Vorschulalter sollten sich mit einem Spielzeug beschäftigen. Es bestand aus mehreren Teilen und hatte mehrere Funktionen. Ein Element konnte hupen, eins konnte aufleuchten, eins machte Musik und eins hatte einen versteckten Spiegel. Klingt spannend, wenn man im Vorschulalter ist. In der einen Gruppe griff ein Erwachsener in das Spiel ein und zeigte den Kindern jeweils, wie die Hupe funktionierte. Die andere Gruppe ließ man einfach mit dem Spielzeug allein. Anschließend wurden sie verglichen. In der ersten Gruppe spielten die Kinder ausschließlich mit der Hupe und wiederholten immer wieder, was der Erwachsene ihnen gezeigt hatte. In der zweiten Gruppe hatten die Kinder alle Funktionen des Spielzeugs von allein entdeckt und nutzten jede einzelne. Hier liegt's eigentlich auf der Hand, was geschehen sollte. Nicht allen erklären und zeigen, wie die Welt funktioniert, sondern die Möglichkeit geben, das auch selber herauszufinden und sie dabei auf liebevolle Weise zu begleiten. Gut, das war eine Untersuchung bei Vorschulkindern. Ich glaube, die gilt auch für uns Erwachsene. Gott will, dass wir unsere eigene Persönlichkeit entfalten, dass wir Dinge auf unsere Art und Weise machen. Dabei können wir durchaus auf andere schauen. Dabei ist es auch gut, wenn einem mal dieser oder jener einen guten Ratschlag und Tipp gibt. Aber Gott will, dass wir es so machen, wie wir sind. Ich bin dankbar dafür. Ab und zu habe ich ja mal das Privileg, hier im Gottesdienst zu sitzen, wenn jemand anders predigt. Und ich bin dankbar dafür, dass andere das anders machen als ich. Weil wir unterschiedliche Menschen sind, unterschiedliche Gedanken haben und wahrscheinlich auch unterschiedliche Menschen ansprechen. Und das ergänzt sich. Das ist Bereicherung. Und ich glaube, Gott will das auch von uns ganz persönlich. Manche haben Angst davor, etwas für ihn zu tun, weil sie sagen, so wie der kann ich das nicht. Wer das erkennt, der hat schon einen großen Schritt nach vorne getan. Der hat nämlich auch begriffen, nein, ich bin nicht der. Ich bin ich und ich werde das, was ich mache, auf meine Art und Weise machen. Da kann man immer lernen, da ist es auch gut, wenn man konstruktive Kritik erhält und nicht von hintenrum über einen getuschelt wird, aber man darf es tun auf seine Art und Weise. So geht Gott mit Menschen um. Anders als die radikalen religiösen Gruppen seiner Zeit stellt Johannes nur wenige Regeln in den Mittelpunkt. Er will keine unselbstständigen, hilflosen Anhänger. Er will Menschen, die Schritt für Schritt lernen, ihren Glauben eigenständig zu leben. Und das wird auch nötig sein, denn er, seine Jünger und erst recht Jesus und seine Jünger erfahren Verfolgung. Und Verfolgung hinterlässt manchmal allein. Da kann man nicht immer mit anderen zusammen sein. Und wenn man nur gelernt hat, abhängig zu sein, und nicht eigenständig zu entscheiden und zu handeln, dann könnte man darin untergehen. Johannes lehrt seine Leute, wie sie sich vorbereiten können auf Jesus. Auch wir stehen in der Vorbereitung, bildlich in der Vorbereitung auf Weihnachten. Ihr erinnert euch, Geschenkpapier, Geschenke einkaufen, was kommt dann auf den Gabentisch oder unter den Weihnachtsbaum oder unter wen oder was auch immer. Das ist das, was jedes Jahr geschieht. Aber wir sind auch in der Vorbereitung darauf, dass Christus kommt, ganz anders als beim ersten Mal und sein neuer Himmel und seine neue Erde entstehen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Gott lädt uns ein, schon heute zielorientiert zu leben. Das große Ziel vor Augen zu haben, alle Welt soll sein Heil kennenlernen. So wird das hier ausgedrückt. Das ist das Ziel des Kommens des Messias. Frömmigkeit, die sich auf den Lebensstil auswirkt und immer mit dem Verhältnis zum anderen zu tun hat, ist das, was gefragt ist. Frömmigkeit, die andere wahrnimmt und bereit macht, abzugeben. Zeit, Kraft und Geld. Die andere achtet und ernst nimmt. Frömmigkeit, die die Gesetze des Landes, in denen man lebt, in dem man lebt, respektiert und hält. So wie Johannes das von den Zöllnern und den Söldnern erwartet. Wer Jesus folgt, bereichert sich nicht unrechtmäßig an anderen,
oder übervorteilt sie. Er nimmt faire Preise und er zahlt faire Preise. Eine Frömmigkeit, die dazu führt, dass Gier abgelegt wird und man nicht immer noch mehr will, ist gefragt. Das Wissen, Gott kennt mich und meine Persönlichkeit und will mich nie überfordern. Er will, dass mein Leben gelingt. Und er sagt mir, dass ich für ihn wertvoll genug bin, sein Kommen mit vorzubereiten. Er sagt uns das. Er sagt dir das. Du darfst von Gott gebraucht werden, sein Heil zu leben, sein Heil zu verkünden, Menschen auf ihn aufmerksam zu machen, in dem Wissen, er kommt wirklich. Es ist nicht nur eine Illusion, nicht nur eine Metapher, sondern Christus, sein neuer Himmel und seine neue Erde werden kommen. Daraufhin dürfen wir leben. Amen. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein. Danke, Herr, dass du es gut mit uns meinst, dass du mit uns und durch uns in dieser Welt arbeiten willst, dass du willst, dass Menschen dich und deine Liebe kennenlernen. Danke, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns Kraft gibt, mit dir zu leben, wirklich umzukehren, nicht auf uns selbst fixiert zu sein, sondern auf dich und auf andere Menschen. Amen.